Also herzlich willkommen zum Chaos-Seminar im Mai. Mein Name ist Alexander Bernauer und heute geht es um ICE, die Internet Communication Engine. Ich bin mit ICE wegen meiner Diplomarbeit in Berührung gekommen und durfte da einiges damit machen. Einiges ist ziemlich cool, einiges ist ziemlich schräg und ich werde hier beides ein bisschen versuchen zu beleuchten. Meine Zeit hat nicht gereicht, mich vollständig in CORBA einzuarbeiten. Ich kenne CORBA so die Eckdaten quasi. Deswegen... Wenn irgendjemand CORBA kann, bin ich immer froh um Analogien, weil das muss ich natürlich messen an CORBA, weil jeder fragt sich, was soll der Scheiß, es gibt doch CORBA, warum macht mir alles nochmal von Neuem? Zum Inhalt, immer so ein bisschen Grundlagen, was sind so verteilte Objekte und so, was geht's da eigentlich? Dann Slice, das ist quasi die IDL von ICE, also diese Schnittstellenbeschreibung, das spielt eine ziemlich zentrale Rolle. Dann habe ich euch insgesamt 6 Codebeispiele, wo man dann sieht, wie man mit dem ein bisschen umgeht, wie Client und Server ein bisschen miteinander kommunizieren können. Dann in den Extras, was wahrscheinlich zeitlich nicht reinpassen wird, weil ich ab und zu erwähnen, was noch so gibt. Und am Ende ein bisschen Bashing, damit es auch ein bisschen Spaß macht hier. Das hält mich eigentlich aufrecht seit gestern, weil am Wochenende war so tolles Wetter, deswegen, naja. Ja, okay. Dann fangen wir mal an. Also, was geht's eigentlich? Ich will RPC machen. RPC heißt Remote Procedure Call. Das bedeutet, ich habe 2 Applikationen, die müssen miteinander kommunizieren. Und seitdem es eben sowas gibt, gibt es auch Leute, die Ideen dazu haben. Und je weiter man jetzt so geht in der Geschichte, desto ausgefuchster wird das Ganze. Und mittlerweile ist man eben bei RPC-Schnittstellen, die objektorientiert sind. Das heißt, man kann ganz cool, wenn man seine objektorientierte Sprache hat und da rummodelt, auch über die RPC-Schnittstelle objektorientiert arbeiten, muss da jetzt keinen Bruch machen und irgendwie, wie zum Beispiel bei SunRPC, irgendwie das auf ein nicht objektorientiertes Interface mappen oder sowas. Dann transparent, das bedeutet, es ist ortstransparent vor allem. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob das Gegenstück, das Objekt, mit dem ich rede, auf dem gleichen Rechner ist oder auf einem anderen Rechner oder wie auch immer das angebunden ist, ist mir alles völlig egal. Für mich als Entwickler fühlt sich das an, als ob das Objekt irgendwie ein ganz normales Objekt ist, wie wenn ich innerhalb meiner Sprache mich oder innerhalb meines Programms mich bewegen würde. Dann die Plattformunabhängigkeit ist was sehr Wichtiges. Nicht zuletzt hat Java auch seinen Erfolg eben über diese Plattformunabhängigkeit erhalten. Es geht einfach darum, dass wenn 2 Applikationen miteinander kommunizieren über so eine RPC-Schnittstelle, dass sie nicht beide auf der gleichen Hardware laufen müssen. Das heißt, die Daten, die hin und her geschoben werden, werden halt von der Laufzeitumgebung entsprechend angepasst. Ein Beispiel, wo das so wäre zum Beispiel die PVM, Parallel Virtual Machine. Da muss beides die gleiche Hardware sein, weil die Binaries hin und her geschoben werden zum Beispiel. Dann die Sprachunabhängigkeit, auch was ziemlich cooles. Das ist ja, ich meine, einer der größten Religionskriege in Informatik. Welche Sprache nimmt man denn am liebsten? Und das Beste ist einfach, wenn so eine Bibliothek, so eine Laufzeitumgebung einen nicht bindet an eine Sprache. Das heißt, der Client kann in irgendwas geschrieben sein, der Server irgendwas anderes. Zum Beispiel, der Server muss performen, deswegen nehme ich zum Beispiel C++ und der Client, naja, der muss nicht so performen und habe ich keinen Bock auf das Gefrickel in C++, nehme ich halt Python zum Beispiel, ja. Zack, zack, fertig. ICE gibt es für C++, für Java, für C#, für Visual Basic, für Python und die Client-Seite für PHP. Die Mappings gibt es mittlerweile. ICE wird entwickelt von der Firma ZeroC. Die bietet die Internet Communication Engine unter der GPL an. Sehr cool. Und alternativ, wenn man nachfragt, auch unter kommerziellen Lizenzen. Das heißt, es hält sich alle Wege offen und ihr Business Model sieht halt so aus, wenn man irgendwelche Extensions braucht, irgendwas Neues, machen sie halt Projektarbeit für einen. Und danach haben sie wieder alle zur Verfügung, je nachdem, wie die Deals laufen. Okay, ja, so viel zur Motivation. Also das will ich haben. So, jetzt wie mache ich das? Im Prinzip läuft das Ganze so ab. Da war doch vorher so ein cooler Laserpointer. Ah, hier. Zip. Zip, zip. Ah, man sollte richtig rumhalten. So. Also, es gibt hier in der Mitte ist die Schnittstelle. In dem Fall, ich habe das geklaut aus dem Manual, dieses Bildchen. Da geht es in dem Beispiel halt um irgendeinen Printer-Service. Keine Ahnung genau. Auf jeden Fall in dieser .ice-Datei steht die Schnittstelle drin. Und zwar die Schnittstelle, die Client und Server miteinander vereinbaren. Eine Art Contract quasi. Und dieser Slice ist diese Sprache dafür, dieser Slice-Entwickler schreibt eben diese Printer.ice-Datei. So, jetzt ist die Schnittstelle klar, die verwendet wird. Dann gibt es je nach Mapping und verschiedene Compiler. Zum Beispiel für C++ gibt es ja eben einen Slice für C++-Compiler oder einen Slice für Java-Compiler oder einen Slice für Python oder weiß der Geier was. So. Und die erzeugen aus dieser Beschreibung Code. Und dieser Code kommt nachher zusammen mit der Implementierung auf der Serverseite beziehungsweise die Bedienung auf der Client-Seite wird zusammengepackt zu einem Client- beziehungsweise Server-Executable. Und dazu kommt eben die Laufzeitumgebung hier und hier und dazwischen läuft dann eben das RPC ab. So ist im Prinzip der Aufbau. Für alles. Okay. Ja, wenn es Fragen gibt, immer gleich unterbrechen. Und wenn er nur kritisch guckt, dann lieber fragen. Okay. So sieht eben so die Architektur aus. Wenn man jetzt mal anguckt, wie das nahezu Laufzeit aussieht, dann ist das folgendes. Ich habe auf der Seite den Client, auf der Seite den Server. Hier ist diese Laufzeitumgebung für den Client bzw. für den Server. Und ich habe zum einen die Möglichkeit, direkt mit der API zu sprechen und da einiges an Zeugs zu machen. Ich habe zum anderen die Möglichkeit, auf der Client-Seite, hier ist nämlich dieser generierte Code, den mir der Slice-Compiler erzeugt hat, über diesen Weg, durch den sogenannten Proxy, die Objekte zu erreichen, die der Server bereitstellt, über das Interface, was in der Slice-Datei definiert wird. Wie gesagt, dieser Code hier ist generiert und der hier macht jetzt alles Nötige, um jetzt das, was ich da, die Parameter, die ich reinstopfe und da irgendwie geeignet zu serialisieren und weiß der Geier was, Magic zu machen und den Aufruf zu machen übers Netzwerk, TCP, UDP, whatever, wie auch immer das läuft, das macht alles er und er nimmt auch nachher die Ergebnisse dagegen, packt die wieder aus dem Stream aus, baut wieder Objekte und gibt mir die zurück. So, und das passiert hier alles transparent und hier habe ich eine ganz saubere, schöne objektorientierte Schnittstelle. Und der hier, diese Applikation, merkt, was das hier betrifft, überhaupt gar nicht, dass es hier sich um ein ISO-Objekt handelt und nicht um ein lokales Objekt. Auf der Serverseite läuft es folgendermaßen. Ich habe, wie gesagt, hier die Laufzeitumgebung, wieder den direkten Zugriff auf die API, um irgendwie Zeugs zu machen. Dann habe ich hier die sogenannten Object-Adapter. Die Object-Adapters sind quasi die Heimat für die ganzen Objekte, die über das Netzwerk oder über das ISO-Netzwerk erreichbar sein sollen. Zu einem Object-Adapter gehört vor allem ein sogenannter Endpoint oder mehrere Endpoints. Das sind quasi, im einfachsten Fall sind es eben IP und Port. Aber dazu kommen noch irgendwie, es gibt noch andere Arten von Endpoints, zum Beispiel SSL, sage ich am Ende, wie das ungefähr aussieht. Ja, und über diese Endpoints ist der Object-Adapter erreichbar. Und so ein Object-Adapter beherbergt jetzt ein oder mehrere solche sogenannte Servants. Ein Servant ist folgendes, das ist hier wieder der generierte Teil von dem Slice-Compiler. Hier eine Implementierung, quasi das Gegenstück zu dem, der das dann geeignet auspackt und so weiter. Die ist die Streams und wieder verpackt bei der Antwort und so weiter. Und eben hier in der Server-Applikation die Implementierung des Interfaces, die dann vom Benutzer kommt. Und das zusammen ergibt eben so einen sogenannten Servant. Und so ein Servant, wie gesagt, ist beheimatet bei einem Object-Adapter. So eine Applikation kann mehrere Object-Adapter haben, das ist kein Problem. So kann man zum Beispiel einen haben, der übers lokale Interface erreichbar ist, und der andere, der am externen Interface erreichbar ist, jeweils vielleicht mit anderen Konfigurationen oder sonstiges. Und ich kann das Objekt an beiden anmelden und so Geschichten. Okay, so sieht, ja?
Der Proxy-Code, der ist ja jetzt generierter Code.
Die obere Schicht, ja? 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 Ja, was weiß ich, informierte Architektur. Ja, der macht im Prinzip das Ein- und Auspacken und so Zeugs.
Ach so.
Und der macht halt das ganze Zeugs, Thread-Verwaltung und so weiter, was da noch zu tun ist. Und die Netzwerkaufrufe und was weiß ich. Haben Sie, was weiß ich, warum Sie das so getrennt haben? Okay. Es existieren folgende Aufrufsemantiken in ICE. Zum allerersten gilt diese sogenannte At-Most-Once-Semantik. Das bedeutet, egal was passiert, ob jetzt irgendwie Fehler auf dem Netzwerk oder sowas eintreten, die Funktion die Servant-Funktion auf der Serverseite wird maximal einmal aufgerufen. Das heißt, wenn ich einen Aufruf mache und kriege keine Antwort, ob es geklappt hat, kann ich es nicht mehr probieren. Weil vielleicht hat es ja geklappt, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist garantiert, dass wenn ein Client den Server ruft, dass dem seine Funktion entweder gar nicht oder genau einmal gerufen wird. Dann ist im Normalfall sind die Aufrufe synchron. Das bedeutet, auf der Client-Seite der Aufruf blockiert, bis der Server alles gemacht hat, was er zu tun hat, und der Aufruf zurückkommt, dann läuft es weiter auf der Client-Seite. Auf der Server-Seite bedeutet es, er wird gerufen, die und die Funktion vom Server muss jetzt behandelt werden, dann wird die Funktion gerufen und dann wartet alles, bis die Funktion zu Ende ist, dann kehrt die zurück und dann geht der Call zurück. Es gibt aber auch für beide Seiten asynchrone Aufrufe. Und die sind jeweils transparent für die Gegenstelle. Die Gegenstelle kann nicht feststellen, ob der Partner synchron oder asynchron arbeitet. Für den Client sieht asynchron folgendermaßen aus. Er ruft einfach und gibt ein Callback-Objekt mit und macht einfach weiter. Und wenn dann der Call irgendwann zu Ende ist, dann ruft die als Laufzeitumgebung irgendwann eben dieses Callback-Objekt und fertig. Und dann weiß der Client, aha, das ist fertig, jetzt kann ich irgendwie weitermachen. Auf der Serverseite sieht es ein bisschen anders aus. Dort gibt es ein extra Interface, wo dann eben die Funktion, die gerufen wird, ein Callback-Objekt bekommt, also das Gegenstück quasi dazu. Und der muss einfach dieses Callback-Objekt rufen, wenn er fertig ist. Und das kann er machen, wann er Lust hat. Und solange hängt quasi der Aufruf auf Client-Seite. Es gibt Streit irgendwie, ob sowas da reinkört in so eine Middleware-Architektur, so asynchrone Aufrufe. Ich bin der Meinung, es ist irgendwie sehr praktisch, wenn man sowas hat. Und ja, ich habe es tatsächlich auch benutzt. Dann gibt es One-Way. One-Way ist so ein bisschen, auch so ein bisschen leicht ein Bruch. Eigentlich kann es ja egal sein, wie die Nachrichten von A nach B kommen. Und dann sagt man ja, okay, ich habe jetzt vielleicht ein Netzwerk, da ist einiges los. Und meine Applikation erlaubt mir, dass es mir eigentlich wurscht ist, ob die Gegenstelle das jetzt bekommen hat oder nicht. Quasi, ich probiere es, ja. So Best-Effort-mäßig. Also ich rufe jetzt mal und ob es geklappt hat oder nicht, interessiert mich jetzt nicht so unbedingt. Und dann ist es dieses One-Way. Das heißt, ich rufe und warte nicht auf eine Antwort. Und diese Funktionen haben dann deswegen, weil es mich nicht interessiert, ob es geklappt hat oder nicht, ich auch keine Rückantwort bekomme, auch keine Rückgabewerte. Das kommt dazu. Mich interessiert vor allem auch nicht, also mich interessiert nicht, ob es geklappt hat, ob eine Exception aufgetreten ist oder sonst was. Mich interessiert aber auch nicht, ob der Server eventuell offline ist. Kriege ich auch nicht mit. Dann dieses, zu dem Batch komme ich gleich, Datagramm ist nochmal eine Stufe, krasser. Da interessiert mich auch nicht, ob es Netzwerkprobleme gibt. Das heißt, ich verwende hier, Klartext gesprochen, einfach UDP. Ja, und ob das Paket jetzt verloren geht oder falsche Reihenfolge ankommt oder alles, was UDP eben hat, kann passieren mit den Aufrufen. Und bei OneWay wird immer noch TCP verwendet, das heißt, auf Netzwerkebene wird gesichert, aber drüber halt nicht. Batched Mode bedeutet in beiden Fällen, ich kann einfach sammeln und kann dann irgendwann sagen, okay, jetzt lass alles los, was ich da habe. Dann kann ich wieder das Netzwerk ein bisschen schonen, indem ich nicht 1000 kleine Messages, sondern eine fette losschicke. Ja, das sind so, ich wollte nur der Vollständigkeit halber erwähnen, verwendet habe ich es nicht, aber man kann da ein bisschen drauf eingreifen, vor allem um die Skalierung von solchen verteilten Systemen ein bisschen in den Griff zu kriegen. Okay. Ja, welche Alternativen gibt es? Schade, dass Frank jetzt nicht da ist, der wollte mich hier ein bisschen bashen, aber hat wohl Angst gehabt. Ja, kann ich verstehen. Korber, ja, Korber ist der Klassiker. Korber ist von der OMG, Open Management Group, glaube ich, stimmt das? Object Management Group, ja, Entschuldigung, standardisiert. Das sind auch die UML verbrochen haben und so. Korba ist einfach für diesen Zweck, was ich vorher in der Motivation genannt habe, designed worden. Ist eine ziemlich fette Spezifikation. Das Problem davon ist, dass eben, es ist nur eine Spezifikation, die Implementierungen werden dann von anderen gemacht und da hat man das gängige Problem, die eine Implementierung ist vollständig, die andere ist nicht ganz standardkonform, die dritte was weiß ich was. Das heißt, für mich in der Diplomarbeit und für Steffi eben gab es das Problem, wir brauchen hier die und die Sprachen, jetzt kriegt man nicht mal eine Implementierung aus einer Hand, die alle drei Mappings hat, also für alle drei Sprachen geeignet ist. Der eine kann nur C++, der andere kann nur Java, super. Dann miteinander kommunizieren, klappt vielleicht auch nicht. Seit bei Korba 1, glaube ich, haben sie irgendwie es versaut zu standardisieren, wie die sogenannten Orbs miteinander kommunizieren, also ein Teil von dem System miteinander kommunizieren sollen, das heißt, es war inkompatibel. Und lauter so Zeugs hat man halt in der Backe. Das eine. Das zweite, was Korba irgendwie als Problem hat, es ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Bitte? Aber? Das GIOP gibt es erst ab Korba 2. Der Einspruch war gerade, dass das nicht stimmt, was ich sage, aber ich glaube, es stimmt doch. Ja, ich mache mal weiter. Also, Kann ja jemand mal googeln, wenn er lustig ist. Okay. Ja, Shabi meint, ich habe recht. Bitte? Okay, ich gebe dir nachher einen aus. Ja, wie gesagt, Scorebar ist sehr, sehr feature-rich. Es hat auch Features, die irgendwie teilweise redundant sind zueinander. Und irgendwie ist auch nicht alles so wirklich einheitlich. Man merkt, dass verschiedene Teile von verschiedenen Leuten irgendwie standardisiert wurden. Jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Und das sind alles Dinge, mit denen ICE eben aufräumen wollte. Sie behaupten von sich, sie haben eine viel schlankere API und sind trotzdem genauso mächtig. Es ist alles viel klarer, irgendwie aus einem Guss. Und man kann trotzdem alles machen, was Scorebar kann. Aber ich kann es leider nicht bestätigen, weil ich nicht weiß, was Scorebar alles kann. Aber von dem, was ich weiß, muss ich sagen, haben sie recht. Aber ich kann es nicht voll, also nicht absolut irgendwie hier behaupten. Ja, soll zum Vergleich zu Scorebar. Dann RMI wurde mir vorgeschlagen, wäre doch eine super Alternative. Soweit ich weiß, kann RMI nur Java, oder? Und damit war es das. Also keine Alternative. Dann Web Services, ja, auch keine Alternative. Muss man da viel dazu sagen? XML und so, naja, wenn man XML-Prozessor einbaut, geht's vielleicht. So, ja, und über HTTP ist auch nicht so wirklich, naja.
Also Web-Services wurden von Microsoft deswegen verbunden, damit man durch die Firewalls.
Ja, also Shabi meint gerade, dieses per Design Firewall-Intrusion-System sei eine schlechte Wahl für solche Zwecke. Soll jeder selber entscheiden. Ich kenne es nicht so gut, aber was ich von XML bisher gesehen habe, hat gereicht für mittelklassigen Ausschlag.
Das, nicht genug davon gesehen.
Deswegen, ja. Und ansonsten, es gibt massig, wie gesagt, früher gab es eben so Sun-RPC-Zeugs, war zwar nicht objektorientiert, aber ging halt auch in die Richtung. NFS, soweit ich weiß, ist damit implementiert auf Linux. Ja. Und was? Sun-RPC. Nichts, ist halt nicht objektorientiert. Wer Objektorientierung mag, ist halt, nimmt halt lieber was anderes vielleicht. Aber
lauter inkompatible Standards und Versionen und Implementierungen davon. Und wenn du einen Char Stern machst, schreibt er beim ersten 0 Byte auf, statt dass er Mengenfeld für ein Byte erregt und so
Geschichten. Okay, Shabi erzählt von massig Problemen, wenn man es dann doch verwendet. Ja, aber es ist alles Zeugs, was man, glaube ich, überall auch finden kann, oder? Ich meine,
ja, also
solche Probleme.
Ja. Nicht nach dem Standard zeigen.
Okay. Funktioniert aber im Prinzip genauso auch. Du hast so eine Interface-Beschreibung und dann hast du so Compiler, die die sogenannten Stubs auf der Client-Seite und die sogenannten Skeletons auf der Server-Seite generieren und du kannst da rummachen. Okay, dann kommen wir mal zu Slice, diese Schnittstellenbeschreibung. Ausgesprochen bedeutet das Akronym eben Specification Language for ICE. Es geht einfach um eine Plattform und sprachunabhängige Sprache, also programmiersprachenunabhängige Sprache zur Beschreibung von Schnittstellen. Es gibt folgende Elemente in dieser Sprache. Man erkennt übrigens, ich habe diese Folien mit Techify gemacht, ziemlich cooles Tool, was aus dem Source Code so Syntax-Highlighting für Tech macht. Und da muss ich das ein bisschen erweitern, dass es Slice kann. Und dabei fällt dir halt auf, weil als letztes haben sie Scorebar-Feature hinzugeaddet. Dann merkst du halt, die Scorebar-IDL hat halt so eine Latte von Keywords. Und die ICE-IDL, Slice hat halt nur so eine kleine, so ein Lättchen an Keywords. Und an dem merkt man irgendwie schon, was die behaupten, dass eben. Ob Scorebar ziemlich feature-rich ist. Okay, das Billigste sind die sogenannten Module. Das sind halt so Namensräume, die man halt definieren kann, dass man sein Zeugs ein bisschen aufgeräumt hat. Einen muss man mindestens definieren, den äußersten. Zur Syntax, es ist alles sehr ähnlich zu C++. Die Semikolons am Ende sind immer Pflicht. Man kann Module verschachteln beliebig, man kann sie mehrfach öffnen. Und in dem C++-Mapping sind es einfach Namespaces. Also ich kann euch immer vom C++-Mapping erzählen, weil mit dem habe ich gearbeitet. Ich kann auch ein bisschen was vom Python-Mapping erzählen, vom Java-Mapping habe ich leider nicht so viel Ahnung. Okay, ja, das sind Module, die sind billig. Dann, diese Basistypen sind definiert in ICE. Bools, okay, klar. Dann Bytes, entweder von minus 128 bis plus 127 oder von 0 bis 255 kommt auch das Sprachmapping an. Manche Sprachen haben hier keine Äquivalente. Für Bytes ist garantiert, dass beim Übertragen übers Netzwerk hier nichts rumarranged wird. Das heißt, ein Byte-Stream kommt so drüben an, wie ich ihn auf der einen Seite reingestopft habe. Das ist der einzige Typ, für den es garantiert ist. Für alle anderen kommen eben so Endianess-Zeugs und so weiter ins Spiel. Dann sind eben Short-Typen definiert mit eben 16 Bit, also mindestens 16 Bit. Int mit mindestens 32 Bit, Long mit mindestens 64 Bit, Float und Double, aber das muss hier 64 heißen, sehe ich gerade. Und eben String. String kann alle Unicode-Zeichen, außer das Zeichen, in dem alle Bits 0 sind, weil das ist die Endekennung. Also quasi C-Strings sind das im Endeffekt. Und die Länge ist variabel.
Was passiert dann, wenn ich jetzt ein Byte abschicke, was den Wert 200 hat und das irgendwo ankommt, wo die Bytes da irgendwie in den ersten Bereich fallen?
Naja, das Byte selber hat die gleiche Bitsignatur, die du abgeschickt hast, nur interpretiert wird es halt anders. Ja, die Frage war, Entschuldigung, ich muss ja das wiederholen. Die Frage war, was war die Frage? Die Frage war, was passiert, wenn ich eine Zahl rüber schicke, die auf der anderen Seite nicht interpretiert werden kann, weil das eben nicht in den Bereich fällt. Zum Beispiel die 200 hat er genannt. Okay, gut, das sind die Basistypen. Dann kann ich die zusammenpacken zu Structs, auch total billig. Auch wie schon seit C-Zeiten bekannt, einfach benutzerdefinierte Typen. Ich kann innerhalb dieser Structs Definitionen auflisten. Ich kann keine weiteren Typdeklarationen machen. Insbesondere kann ich keine Structs nested deklarieren. Also ich kann jetzt hier nicht innerhalb da drin nochmal einen Struct definieren. Das geht nicht. Der muss raus. Du darfst einen Struct verwenden, aber nicht denselben. Structs dürfen nicht selbstbezüglich sein. Dann, Structs unterstützen keine Vererbung und Structs dürfen nicht leer sein. Keine Ahnung warum. Das ist lustig, weil in einer Diplomarbeit gibt es jetzt massig Structs, die einen Dummy drin haben, weil die braucht die manchmal leer und dann, naja. Ich habe keine Ahnung, warum sie nicht leer sein dürfen. Ist halt so. Okay, so ein kleiner Vorgeschmack auf das Bashing nachher. Structs, genau. Dann gibt es Sequence. Ja, ist halt quasi ein Array, wenn man so will. Ich sag halt Sequence und dann hier in diesen eckigen Klammern ist nachgeahmt nach diesem Template, nach den Templates in C++. Diese Leerzeichen müssen nicht sein, die muss ich nur machen, weil das Techify irgendwie einen Bug hat. Wenn ich das nicht mache, tut das nicht highlighten. Aber die kannst machen, die Leerzeichen, ist egal. Und mit dieser Anweisung definiere ich einen neuen Typ, der heißt int_seq und es ist einfach eine Sequence von Ints. Fertig. Ja, und so ein Sequence ist dann quasi im C++-Mapping ist es dann zum Beispiel in Vektor, im Java-Mapping ist es typischerweise in Array. Okay. Und da kannst du halt jetzt drauf indizieren und Length und was weiß ich was machen. Oder Size oder wie auch immer das heißt. Dann gibt es Dictionaries. Sehr cool. Bitte? Was ist der Unterschied zwischen... Ist doch wurscht. Ja? Das Ding hat eine Länge. Implizit. Du stopfst halt... Bitte? Ist mit fester Länge, ja. Dann Dictionary, eins der Dinge, die Korba, soweit ich weiß, nicht hat und wo es ziemlich viel Gefrickel drumherum gibt, sowas irgendwie nachzubauen, haben die irgendwie nachgerüstet. Also eine ganz normale Map von dem einen Typ auf den anderen Typ. Fertig. In dem Fall eben sind die Keys Ints und die Values sind Strings. Ja, dann habe ich halt hier auch den neuen Typ definiert, der heißt Map. Und jetzt könnte ich eine Variable vom Typ Map anlegen und verwenden und was weiß ich was. So, dann Enumerations, ja, auch nichts Besonderes, man kann hier allerdings keine Konstanten angeben für die Enumerations, weiß nicht warum, erlauben sie halt nicht, wahrscheinlich weil es nicht alle Mappings irgendwie können, weiß nicht. Ja, ansonsten ganz normal habe ich jetzt hier eben den Typ Fruit deklariert und gleichzeitig die drei Konstanten Apple, Pea und Orange. So, Interface, jetzt wird es interessant, jetzt kommen die eigentlichen Schnittstellen, mit denen die Clients bedienen. Wird eben mit dem Schlüsselwort Interface eingeleitet, hier kommt der Name und dieses Interface hat jetzt zwei Methoden. Die eine heißt GetTime, die andere heißt SetTime. Und dieses Time of Day ist eine Struct von vorher mit dem Time, Minutes und Hours, mit dem Seconds, Minutes und Hours. Und das ist ein ganz normales, zum Beispiel für so einen Clock-Dienst, dass ich mal fragen kann, wie viel Uhr ist es eigentlich, ja, wäre jetzt die zwei Funktionen eben dazu da. So, ich kann mehrere Rückgabewerte machen, über sogenannte Out-Parameter. Jungs? Über sogenannte Out-Parameter. Kann ich dann hier hinten ranhängen, Out, was weiß ich, noch 3, 4, 5 Parameter, so viel ich will. Das brauche ich eben, weil die Slice selber hier das nicht vorsieht, dass man hier Tupels angeben kann für Rückgabewerte. Und bitte? Du könntest es in den Struct packen, wenn du willst. Ja, manchmal willst du es nicht, extra einen Struct dafür bauen. Deswegen ist es schon praktisch. Python zum Beispiel kann, das ist ziemlich cool. Und im Python-Mapping ist es auch so, dass alle Out-Parameter, die du ranhängst, hier als in dem Tupel auftauchen, das zurückgegeben wird. Das ist ziemlich cool. Was leider der Fall ist, man kann Funktionen nicht überladen. Also an der Stelle merkt man schon, was die meinen mit, wir haben alles ein bisschen einfacher gemacht. Das wird an anderer Stelle noch ein bisschen deutlicher. Also man kann hier keine Funktionen leider überladen. Die müssen eindeutig sein. So, dann gibt es die zwei Schlüsselworte non-mutating und indempotent. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses at most one semantic Dingens. Da kann man jetzt mit diesen Schlüsselworten der Eislaufzeit ein bisschen um die Arme greifen. Non-mutating bedeutet, dieser Aufruf verändert das Servant-Objekt nicht. Wenn das Mapping das hergibt, wie zum Beispiel in C++, dann wird es auch in diesem generierten Code so ausgedrückt. In C++ führt das nämlich zu einer const-Funktion. Und der Compiler setzt dann durch, dass da nichts verändert wird. Indempotent bedeutet, dass mehrfache Aufrufe dieser Funktion das gleiche Ergebnis haben wie ein Aufruf dieser Funktion. Dadurch kann die AS-Laufzeitumgebung, wenn es Probleme gibt, einfach den Call nochmal versuchen. Also sie macht jetzt den Call, bekommt keine Antwort, weiß aber, es ist idempotent und dann kann es einfach nochmal den Call machen. Wenn es zweimal ausgeführt wird, ist auch wurscht, weil verändert ja auf der Serverseite nichts. Insbesondere ist Non-Mutating ein Spezialfall von idempotent. Und mit diesen Schlüsselworten sollte man um sich schmeißen, wo immer es eben passend ist. Dann zum Thema Vererbung von Schnittstellen. Die kann man untereinander vererben. Ich habe hier so ein bisschen so ein Diamond-Beispiel. Das ist immer der Klassiker, auf das gleich alle abzielen. Ha, Mehrfachvererbung, wie sieht es denn hier aus? Deswegen habe ich das gleich rausgegriffen. Also ich habe oben eine Basisklasse B, habe zwei Klassen C1 und C2, die davon ableiten. Und dann eine vierte Klasse D, die von diesen, oh, da muss C stehen, scheiße, C1 und C2. Okay, ich mal's auf. Okay, ich habe hier das Interface B, dann leite ich davon ab einmal das Interface C1 und das Interface C2 und von diesen beiden Interfaces leitet eben das Interface D ab. So, dieses Diamond. Und es ist so in Slice, dass es immer ein Diamond gibt. Das bedeutet, ob ich jetzt über diesen Weg oder über diesen Weg gehe, es ist dasselbe Interface da oben. Unter C++ kann man ja wählen, ob es hier ein Diamond ist oder ob es offen ist, ob es zwei Instanzen von B sind. In Slice ist es immer ein Diamond. Und jetzt kriegt man die typischen Diamond-Probleme. Was ist zum Beispiel, wenn hier eine Funktion definiert wird, die auch hier definiert wird und ich rufe die hier, welche meine ich jetzt? Und lauter so Geschichten oder mit Variablen und Zeugs. Und die machen sich ganz einfach und sagen, nö, das ist alles verboten. Also wenn dieses Interface eine Funktion hat, die so heißt wie die, dann kann man einfach nicht von beiden ableiten, Punkt. Egal, ob es inwiefern das Sinn macht oder nicht. Weil manchmal brauchen wir es vielleicht doch, aber dann hat man einfach verloren. Dann muss man hier die irgendwie umbenennen. Nicht so schön. Das war ja nicht gebasht. War alles wertneutral. Ja, die machen es sich halt einfach irgendwie. Irgendwie erinnert es teilweise an Java, die machen es sich einfach und dafür muss man sich woanders ziemlich einen ausrenken, dass es wieder passt. Naja. Und implizite Vater-Klasse, besser gesagt, das implizite Vater-Interface, im Mapping gibt es nachher eine Klasse in C++, deswegen habe ich hier Klasse geschrieben, ist als Object, ist von allen irgendwie der Vater und der bietet so Basic-Funktionen an. Ist nicht so wichtig für uns gerade. Okay, soviel zu Interfaces. Dann kann ich jetzt sogenannte Proxys übergeben. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, dieses lustige Interface. Und jetzt frage ich mich, wie bekommt jetzt aber der Client Zugriff auf diese Clock? Und dann sage ich mal, okay, angenommen, ich habe hier so ein Bootstrap-Interface und das Problem ist gelöst, wie er an dieses Ding rankommt. Und von dem kriegt er dann über initClock hier so einen Clock-Stern. Und dieses Stern, das ist nachgeahmt nach diesem Zeiger-Syntax von C oder C++. Das bedeutet quasi eine Referenz oder so ähnlich auf so einen Clock-Servant. Und in der Eissprache ist dieses Ding ein sogenannter Proxy. In Corba nennen sich die Dinge Referenzen, aber die in ICE, die Leute haben gemeint, naja, Referenz, der Begriff ist so überladen, wir sagen lieber Proxy, der benutzt kein Mensch oder so. Deswegen nennen die Teile einfach Proxy. Einfach die Stellvertreter lokal, mit denen der Client arbeitet, statt der richtigen Servants auf der Serverseite. Deswegen eigentlich Proxy ist schon ein ziemlich passender Name. Und ich kann, wie gesagt, solche Dinge da durchreichen und damit habe ich im Endeffekt eine Pass-by-Reference-Semantik. Ich kann so in Proxy beliebige Clients durchreichen und alle greifen im Endeffekt auf den gleichen Servant zu. Okay.
Inwiefern ist das jetzt eigentlich der eigene Sprache und inwiefern ist das was in die Bibliothek erzählt?
Ah, okay. Slice ist eine Sprache. Eine eigene Sprache, um Schnittstellen zu beschreiben. Ich zeige euch nachher ein Beispiel, wie das konkret aussieht. Im Prinzip, so wie ich es am Anfang gezeigt habe, wenn du jetzt so eine Slice-Datei zusammenbaut hast und den Slice-Compiler drüber lässt, dann erzeugt er dir Code, der nachher in dein Mapping passt. Wenn du C++ verwendest, nimmst du einen Slice-C++-Compiler und der erzeugt dir den passenden Code, dass du das Ding nachher verwenden kannst. Das ist nachher konkreter im Beispiel. Dann Exceptions. Ja, Exceptions halt, langweilig. Ich kann halt hier sagen, das Ding wirft eine Exception. Ich kann Exceptions voneinander ableiten. Es gibt von ICE Runtime Exceptions und Local Exceptions und so Zeugs. So richtig Hierarchien, da kann ich fangen und das Übliche halt, was mit Exceptions halt so möglich ist. Ja, können sie. Also das ist hier ein Spezialfall, dass es leer ist. Das kann, im Endeffekt ist es eine eigene Struct fast. Weiß gerade aber nicht sicher. Aber du kannst hier Zeugs reinmachen. Ja, musst ja auch irgendwie, sonst weiß ich nicht, irgendwie was schiefgelaufen ist. Die meisten haben halt so einen String, so was lief schief. Okay. Dann gibt es noch Classes. Das sind irgendwie Hybride aus Structs und Interfaces. Das sind irgendwie beides gleichzeitig. Sie erlauben eine Einfachvererbung mittels dem Schlüsselwort Extents. Und die erlauben die Implementierung von Interfaces mittels dem Schlüsselwort Implements. Und das alles riecht nach Java. Nein, die können nicht von Structs ableiten. Die können nur von anderen Klassen einfach und können beliebig viele Interfaces implementieren. Der große Vorteil ist, sie können selbstbezüglich sein, was Structs eben nicht können. Das heißt, du kannst damit irgendwelche, wenn du im Speicher irgendwelche Menge von Objekten hast, die aufeinander kreuz und quer rumreferenzieren, kannst du die mit Klassen alle übers Eis schieben. Der Vorteil, den Eis noch nennt, oder in dem Manual noch genannt wird, ist eben, dass man hier diesen Hybrid hat, dass man auch auf der Client-Seite irgendwie Code implementieren kann. Ehrlich gesagt, ich habe noch kein Anwendungsbeispiel gefunden, wo man das wirklich braucht. Also der einzige Grund, warum ich Klasse bisher gebraucht habe, ist dieses Selbstbezug. Ich kann es nicht ganz überschauen, warum man sowas braucht, ehrlich gesagt. Man kann meiner Meinung nach alles mit Interfaces und Structs nachbauen. Vielleicht kann mich ja jemand aufklären. Ja, es wäre aber super, wenn... Bitte? Was ist an Einfachvererbung praktisch, wenn ich Mehrfachvererbung habe? Doch, über Interfaces. Du meinst, dass die Typen nicht, dass Structs nicht vererbt werden können? Ja. Du meinst Polymorphie. Ja, das Problem ist, dass Structs nicht, dass Structs keine Vererbung unterstützen. Vielleicht ist auch das ein wesentlicher Grund, warum es die gibt. Weil der Vorteil von Structs gegenüber Klassen ist einfach dadurch, dass sie so schlicht sind, sind sie halt auch schlank. Und bei Klassen, man kann sich das mal angucken, man kann eine Class definieren in so einer ICE-File und dann durch den Slice-Compiler lassen, gucken, was da rauskommt. Und man kann mal einen Struct definieren und gucken, was da rauskommt. Und das ist echt ein großer Unterschied. Vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach auch was Schlankes wollte, wie diese Structs. Okay. So, jetzt komme ich zu Code-Beispielen endlich mal. Jetzt muss ich mal hier mein Gefrickel hier machen. Leider mag mich der Beamer nicht so gern. Okay, machen wir mal das allererste Beispiel. Kann man das lesen hier? Ja, geht schon, oder? Okay. Ich habe hier eine ein Interface, dieses Service.is. Die sieht einfach so aus. Ich sage, okay, ich befinde mich im Modul Demo und habe ein Interface, das heißt Service, und es hat eine Funktion, die heißt Foo. Fertig. Das ist jetzt mal hier mein super Service. Der kann Foos machen. Dann zeige ich euch, genau, diese Datei lässt man durch einen Slice-Compiler laufen. Service.is. Und rauskommen zwei Dateien, die Service H und die Service CPP, wie man jetzt hier sieht. Und die Service CPP muss ich eben mitkompilieren und mit reinlinken und die Service H muss ich inkludieren, um es verwenden zu können. Zeige ich euch erstmal die Server, die Client-Seite ist wahrscheinlich einfacher zu verstehen. Also, fangen wir mal hier unten an in dieser Main-Funktion. Ich halte schon wieder falsch rum. So, diese Main-Funktion, ja. Application ist hier oben eine Klasse, die ich definiere, die ist abgeleitet von IceApplication. Das ist einfach convenient, eine Convenient-Klasse. Damit kann ich einfach Applications machen, fertig. Und die ganze Initialisierung und Aufräumung, das ganze Gerümpel macht die Ice-Laufzeitumgebung für mich. Ich habe keinen Stress. Deswegen verwende ich das. Und davon instanziere ich ein Objekt und rufe die Main-Funktion und übergebe die Parameter. Fertig. An der Stelle. Und meine Application-Klasse muss nur die Run-Methode implementieren und macht jetzt hier Folgendes. Ich muss irgendwie auf den Servant connecten. Und dazu muss ich irgendwie wissen, wo dieser Servant liegt. Ich brauche einen Proxy zu diesem Servant. Und ein großer Vorteil von ICE gegenüber Corba ist, dass die Proxys nicht irgendwie der Zugriff auf die Proxys nicht versteckt ist und vor allem nicht implementierungsabhängig, sondern Proxys sind im Endeffekt solche Strings. Und da steht jetzt hier, an der Stelle steht der Objektname. Man sieht nachher auf dem Server, dass der das Objekt, den Servant bei dem Object Adapter unter diesem Namen anmeldet. Und danach kommt der Endpoint von dem Object Adapter. In dem Fall, ich verwende den TCP-Transport, dann verwende ich den Localhost und diesen Port. So, und aus diesem String lasse ich jetzt vom sogenannten Communicator, das ist der Repräsentant für die ICE-Laufzeitumgebung, und diese Funktion, Communicator, ist definiert in dieser ICE-Application-Klasse, also alles ganz praktisch, der ist schon vorinitialisiert und alles. Auf jeden Fall sage ich diesem Communicator, hör zu, hier hast du einen String und mach mir daraus ein Proxy-Objekt bitte, und das gibt er mir hier. So. Jetzt ist dieses Proxy-Objekt, habe ich einfach mal behauptet, dass an dieser Stelle ein Servant auf mich wartet. Und diese Funktion, String-to-Proxy, gibt ein Proxy auf dieses Ice-Object zurück. Ice-Object, wenn ihr euch erinnert, ist dieses Ober-Interface von allen Interfaces. Und jetzt muss ich, um konkret auf das Interface von meinem Service zugreifen zu können, den Cast machen. Und es läuft so, indem ich demo ich meinen Namespace, den ich definiert habe, in meiner Slice-File. Service ist dieses, warte, ich kann es noch da unten aufmachen. Moment. Service Ice, hier seht ihr es. Also Demo, das kommt daher. Und das ganze Dingens ist bekannt, weil ich hier dieses Service H inkludiere. Service PRX, PRX heißt, ist eine Abkürzung für Proxy. Und dann gibt es hier diese Funktion CheckCast. Und dann kicke ich dieses Proxy-Objekt vom Typ Object PRX rein. Und der castet mir das dann zu einem Service PRX-Objekt. Und in Wirklichkeit passiert hier noch Folgendes im Hintergrund. Bei diesem Aufruf gibt es einen Netzaufruf. Dann fragt die ICE-Laufzeitumgebung beim Object Adapter, den er unter dieser Adresse findet, hallo, hast du ein Objekt, das so heißt und von diesem Typ ist? Und wenn er sagt ja, das ist dieses CheckedCast, dann ist hier alles in Ordnung und ich kann anfangen und auf dieses Objekt zugreifen. Und wenn er sagt nein, dann ist es hier null Proxy und dann muss ich irgendwie Fehlerbehandlung machen, da ist irgendwas falsch gelaufen. Und an dieser Stelle, also wenn man das da oben mal wegblendet, ab hier, wo ich diesen Proxy habe, kann ich ganz normal objektorientiert drauf arbeiten. Ab da ist es transparent, ob das Ding jetzt lokal liegt oder entfernt oder sonst was. Das ist der Client. Gibt es dazu Fragen? Ist jetzt klar geworden, was mit dem Slice los ist, Jürgen? Ja? So halb? Genau. Ihr wollt mal reingucken, da wird er nicht so schlau draus, aber gibt es halt hier einen Haufen Gruscht, tut hier einen Haufen noch ein bisschen if-defen und dann noch ein bisschen Zeugs. Nein, das sind Präprozessoranweisungen. Bla bla, das braucht kein Mensch. Dann ist für sein Reference Counting, das sage ich nachher noch was. Haufen Grusch, dann Haufen interne Funktionen, bla bla. Und hier ist. Ja. Hier ist diese Klasse, diese Service-Klasse, die nachher der Server gleich verwendet. Ja, und so weiter. Das erkläre ich jetzt nicht alles. Okay, dann schauen wir mal den Server an, wie der implementiert ist. Der macht hier unten in der Main dasselbe Spielchen, hat auch so eine Application-Klasse, also genau das gleiche. Hier oben bietet jetzt die Implementierung zu dem Interface. Demo, wie gesagt, ist aus der Slice mein Modul, das ich definiert habe. Und diese Klasse hier ist jetzt die Implementierung von diesem Interface. Und in C++ wurde es eben über eine abstrakte Funktion gemacht. Dieses Foo ist eben in dieser Klasse hier abstrakt definiert. Deswegen muss ich die hier implementieren. Und die macht nichts anderes, wie einfach nur Foo zu sagen. Hier könnte es beliebig Zeugs machen, was eben die Implementierung hergeben muss. Dieses IceCurrent, das ist von Ice etwas, da kann man so ähnlich wie Environment oder sowas ist das, kann man irgendwie Zeugs machen, ist jetzt für uns nicht so wichtig. Aber ich muss es halt deklarieren, weil es zur Signatur von der Funktion dazugehört. Okay, das ist die Implementierung. So, jetzt schauen wir mal hier, diese Application Class, was die macht. Die geht her und erzeugt als allererstes den Object Adapter. Dazu sage ich den Communicator, Create Object Adapter. Und gebe jetzt hier an, die Endpoints von diesem Object Adapter. Ich gebe hier einen Namen an, der für dieses einfache Beispiel noch keine Rolle spielt, aber später wird eine Rolle spielen. Und hier hinten diese Endpoints, die ich auch beim Client angegeben habe. So, deswegen finden die sich. Dann habe ich hier einen lustigen Object Adapter bekommen. Dieses PTR ist eine Abkürzung für Pointer. Das ist dieses Reference Counting, das die da machen. Die machen für allen Krusch, machen die Reference Counting. Ja, seufzt. Das sage ich nachher was. Dann gehe ich jetzt her und erzeuge so einen Servant. Service, wie gesagt, ist diese Klasse, die ich oben implementiert habe. Die Implementierung von dem Interface erzeuge jetzt hier so ein Servant-Objekt und sagt dem Adapter, er soll dieses Objekt annehmen und sagt ihm hier, dass das die ID ist von dem Objekt. Diese Funktion ist noch nötig, um es irgendwie in interne Struktur zu packen, keine Ahnung genau, wurscht. Auf jeden Fall, diese ID ist diese ID. So. Und dann sage ich dem Adapter, er soll sich aktivieren. Und dann gehe ich hier in diese legendäre Main Loop, bei denen heißt es halt Wait for Shutdown. Also einfach jetzt zur Live-Zeit-Umgebung sagen, okay, jetzt mach mal, ich bin soweit. So, und jetzt, bitte? Nein, es ist eine Funktion, ja. Ich weiß, aber sie ist nicht statisch, sie ist eine Member-Funktion von der Ice-Application-Klasse. Bietet mir einfach Zugriff auf den Communicator. Genau, du bist abgeleitet, deswegen hast du Zugriff hier auf diese Funktion, die hier definiert ist. Okay. Soviel zu das einfache Beispiel. Und jetzt führe ich das mal aus. Ich baue das hier jetzt mal alles lustig. So. Starte ich jetzt mal den Server. Und hier starte ich den Client. Und dann kommt hier Foo. Super. Yeah. Ja, das ist ein ganz, wie gesagt, ganz primitives Beispiel, nur mal, um das zu sehen, wie das alles abläuft. So, ja, aber auch noch kompliziertere Beispiele. Was an diesem, ja?
In den beiden Dateien im kleinen Server hattest du gerade irgendwie so
eine
Art Connection-Stick oder so,
also TCP. Ja, das ist, ja. Okay, ja genau. Genau, das kommt jetzt als nächstes. Also er meint hier, das ist ja ziemlich scheiße, dass ich hier angeben muss, wo dieser Endpoint ist, weil dann kann ich den Server nicht umziehen. Dann irgendwie ist das scheiße. Und außerdem steht jetzt hier hart im Quellcode drin, das ist noch viel scheißer. Und deswegen habe ich ein ganz einfaches Beispiel, einfach mal zu zeigen, wie die sich gegenseitig finden. Genau, das wird jetzt gemacht. Als nächstes wird das in eine Konfigurationsdatei ausgelagert. Das sieht dann folgendermaßen aus. Es gibt jetzt hier diese Config-Datei. Und in dieser Config-Datei steht jetzt drin Service Adapter, das ist der Name von dem Adapter, Punkt Endpoints, das ist die Eigenschaft, und hier setze ich jetzt diesen Connection String, wenn du so willst. Und diese Config bekommt jetzt Server und Client, Und der Server, der unterscheidet sich von der vorherigen Implementierung darin, dass er an dieser Stelle nicht mehr sagt Create Object Adapter with Endpoints, sondern nur Create Object Adapter sagt und sich die Laufzeitumgebung, die Endpoints für diesen Adapter aus der Config rausfischt. Nein, die muss ich angeben beim Start. Es gibt ja als Parameter oder über Environment und gibt es 1000 Möglichkeiten. Ich muss die dem Prozess aber mitgeben. Das zeige ich euch gleich. Die Client-Implementierung ändert sich dahingehend. Das ist jetzt auch noch nicht so schön, das wird auch noch besser. Der macht Folgendes. Der sagt hier zum Communicator, gib mal, Moment, halt, oh, Entschuldigung. Genau, hier. Er sagt zum Communicator, gib mal bitte alle Properties und von diesen Properties fisch mir mal die Property raus, die so heißt. Und dann hat er den Endpoint. Und davor pappt er noch den Namen von dem Objekt und danach geht es weiter wie bisher. Jetzt habe ich diesen Connection String quasi ausgelagert in eine Config.
Dann läuft er auf einem anderen Rechner, oder?
Er muss die Config haben. Man muss, also er meint, die läuft auf einem anderen Rechner, ja, der läuft gegebenenfalls auf einem anderen Rechner, deswegen muss die Config gegebenenfalls halt und in Sync halten. Ist auch noch nicht so schön, es gibt Besseres. Ich steigere mich ja hier gerade. Also bräuchte das alles mal wieder lustig? Und dann starte ich den Server und gebe ihm hier jetzt an, wo er seine Config findet. Und starte den Client, mache das gleiche Spielchen. Und puh, super. Das war Schritt 2. Dann gehen wir mal weiter. Replication. Eine ziemlich coole Sache ist folgendes. Wenn ich jetzt einen Dienst habe, der muss irgendwie high available sein. Und jetzt habe ich aber nur einen Server. Und wenn der abbraucht, war es das. Jetzt will ich aber einen zweiten Server. Irgendwie. Und die Tatsache, ob jetzt Server 1 oder Server 2 gerade läuft oder beide laufen oder wie auch immer, das soll versteckt sein für einen Client. Das soll es irgendwie nicht blicken, nicht mitkriegen. Und dazu gibt es die Möglichkeit, im Client Folgendes zu machen. Moment, ich muss euch erst die Config zeigen, Entschuldigung. Es gibt hier eine Config. Und diese Config stehen jetzt, gibt es zwei verschiedene Adapter. Diesen Adapter verwendet der erste Server, diesen Adapter verwendet der zweite Server und beide haben unterschiedliche Endpoints, unterscheiden sich halt hier in dem Port, in dem Beispiel. Und der Client macht jetzt Folgendes. Er fischt sich aus den Properties, also holt sich hier die Properties vom Communicator, fischt sich einmal die Endpoints vom ersten Adapter, einmal die Endpoints vom zweiten Adapter raus und bastelt sich einen Proxy-String zusammen, in dem einfach diese Endpoints hintereinander gehängt werden, getrennt durch einen Doppelpunkt. Und dieser Proxy hat jetzt eben die Eigenschaft, dass er versucht, erst beim ersten zu connecten, wenn es nicht klappt, beim zweiten. Transparent für den Client, er mag das nicht. Um das zu verdeutlichen, habe ich jetzt hier eine While-Schleife gebaut, die einfach immer wieder Foo ruft. Und ich werde jetzt abwechselnd den einen Server starten, den anderen stoppen und so weiter. Und ihr werdet sehen, dass es mal da ankommt. Der Client kriegt davon überhaupt nichts mit. Die Server haben sich in der Implementierung nicht geändert. Außer, dass sie jetzt, im Allgemeinen würde es irgendwie anders aussehen. In meinem billigen Beispiel ist es halt so, ich gebe über den Kommandozeilenparameter mit, welcher Server es sein soll, der erste oder der zweite. Das war's. Also nichts Wildes. Deswegen, wollen wir mal splitten. Starte ich hier den Server, den ersten. Muss mir die Config geben. Erste Server. Und erste zweite Server. Und jetzt starte ich hier den Client. So, jetzt kommt es mal bei dem raus. Und wieder bei dem, und wieder bei dem, und wieder bei dem. Jetzt tue ich den hier mal beenden. Und jetzt kommt es einfach bei dem raus. Beim anderen. Fertig. Und der Client kriegt davon überhaupt nichts mit. Wenn ich den jetzt wieder beende und dafür den wieder starte, geht es wieder bei dem weiter. Fertig. Ziemlich cool. So, das war dieses Replication Group Zeugs. Ah, scheiße. Join wollte ich. So. Okay. Dann, nächstes Beispiel, die Registry. Ich habe jetzt immer noch Genau, die Registry ist folgendes. Die Registry ist sowas ähnliches wie DNS. Ich habe jetzt quasi immer noch in dem Client drinstehen, in der Konfiguration vom Client drinstehen, wo dieser blöde Server rumliegt. Und wenn jetzt der Server umzieht, muss ich die Konfiguration von allen Clients updaten. Das ist Das ist Deployment Hell, nennt man das so im Sprachgebrauch. Deswegen gibt es die Registry, die ist sowas ähnliches, eben wie gesagt, wie DNS. Ich kann jetzt Namen verwenden. Okay, wie funktioniert das Ganze? Die Registry ist eine IaaS-Applikation, die schon mitgeliefert wird mit der IaaS-Distribution und die bekommt jetzt eine eigene Konfiguration. Und da steht einiges an GRUSH drin. Das Wichtigste ist Folgendes. Das ist mal nicht so wichtig hier. Das ist hier diese Client-Endpoints. Hier erreiche ich sie, die Registry. Das ist quasi, so, quasi die IP vom DNS, wenn du so willst. Die muss ich halt kennen jetzt, stattdessen. Und die sollte halt möglichst sich nicht ändern, wie es halt bei DNS so ist. Dann brauche ich hier ein Verzeichnis, wo der hier seine Verwaltungsdaten sich reinkicken kann. Und dann gibt es noch ein paar andere Endpoints, wo ich hier zum Beispiel im Admin-Endpoint kann ich irgendwie Konfiguration rumschrauben, laufenden Betrieb und so Zeugs. Ist nicht so wichtig. So. Und diese Registry, die starte ich jetzt mal. Moment. Mal sauber machen hier und bauen. Ich sage euch so lange mal die Implementierung vom Server. Der Server ändert sich überhaupt nicht. Dem ist ja völlig wurscht, wie jetzt der Client ihn findet. Für ihn sieht es weiterhin so aus. Und er hat in seiner Config stehen, welche Endpoints der Service Adapter hat. Server. Ah, Blödsinn. Config Server. Hier. Aber er hat hier noch stehen in seiner Config, dass an dieser, unter dieser Adresse hier dieser Locator, das ist dieser Namensdienst, da zu finden ist. Und dort meldet er sein Objekt an, automatisch. Das macht die Laufzeitumgebung für mich. Die Implementierung vom Server kriegt davon nichts mit. In dem Moment, wo ich dem Adapter den Servant hinzufüge, meldet er es an. Und meldet sich außerdem meldet der Adapter sich selber unter diesem Namen an bei der Registry. Und für die Client-Config sieht extrem schlank aus. Da steht nur drin, wo dieser Locator zu finden ist. Mehr nicht. Und die Implementierung vom Client, die macht jetzt Folgendes. Sie verwendet jetzt einen speziellen Proxy-String. Einfach Objektname, Add, Name vom Adapter. Fertig. Und das wird jetzt aufgelöst von der Registry. Welches grundsätzliche Problem löst es nicht? Ja? Ja? Also er meint gerade, ich habe irgendwie Pest durch Cholera ausgetauscht. Du musst rankommen an deinen Server. Wie willst du das machen? Du brauchst irgendwie einen ersten Hop, der dich ins Netz reinlässt. Den brauchst du zwingend. Ich weiß nicht, wie es bei Corba gelöst? Genau so. Will ich gerade. Der Vorteil ist aber, dass eben jetzt du deine Server hinten rum und umziehen kannst und nur die Registry muss abbleiben. Du hast jetzt einen Punkt und kannst hinten für deine 50 Server, die du hast, beliebig...
Kannst du mehr
Nein. Die Registry ist nicht, kann man nicht replizieren, noch nicht, besser gesagt. Sie schreiben, sie haben es noch vor, das zu tun. Also im Moment ist die Registry ein Single Point of Failure. Genau, man kann immer noch eine Abstraktion weiter zurückgehen und wirklich DNS verwenden und dann kann man auch die Registry umziehen. Und dann sollte halt noch irgendeinen DNS-Server finden. Okay. Dann lasse ich das mal hier laufen. Habe ich ja schon gebaut. Also schaut mal hier die IceGrid Registry. Config ist gleich config.registry. Jetzt läuft diese Registry, er warnt mich hier, dass die Admin-Endpoints offen sind, dass da jetzt jeder rumhexern kann. Das ist mir gerade egal. Dann starte ich den Server. Und dann starte ich hier den Client. Und habe ein Problem. Ach, scheiße. Ja, gleich. Und Minus, oh je, Mine. So, puh, super. Jetzt hat der Client quasi über die Registry sich den Namen auflösen lassen. So. Gibt es Fragen zu dieser Registry?
Die Server können wieder mehrere sein.
Du kannst wieder das volle Spielchen machen wie gerade. Du kannst mehrere Server machen, du kannst Replication Groups. Das gibt es jetzt alles wieder.
Okay. Und die Registry selber ist
Genau. Nur die Registry selber ist Single Point of Failure. Ich habe jetzt quasi nicht das Kreuzprodukt aus allen Features hier als Beispiele. Okay. Dann als nächstes, die Replication Group. Das ist ziemlich cool. Was ich bisher hatte, mit diesen automatische Ausfallsicherheit, automatisches Übernehmen, wenn der eine Server ausfällt und so weiter, erinnert euch an diesen Proxy-String mit den zwei Endpoints, das war kleinzeitig. Und das Ganze kann man jetzt aber auch besser machen, indem man das in die Registry machen lässt. Dazu gibt es die sogenannten Replication Groups. Man sagt einfach, dieser Servant gehört zu dieser Gruppe. Und dann fragt der Client nach irgendeinem Teilnehmer von dieser Gruppe und bekommt einfach den, der gerade on ist. Und die Registry kann auf diesem Weg auch Load Balancing machen und so weiter. Im Moment macht sie, glaube ich, bloß was total billig ist. Was macht sie denn, Steffi, weißt du das gerade? Algorithmus? Ground-Robin wahrscheinlich, oder was weiß ich. Aber man kann reinplacken, man kann Plugins schreiben und eigene Load Balancing-Dinger schreiben. Okay. Gucken wir mal die Configs an. Also ich habe jetzt hier zwei Server. Server 1 und Server 2. Die Config sieht einfach, ich hatte nichts Spannendes, ich habe halt hier den Endpoint, habe aber hier die Replication Group ID. Ich sage, dieser Service Adapter soll zu dieser Replication Group, die Service Adapters heißt, dazugehören. Außerdem ist das meine Adapter ID, Adapter 1. Hier sage ich ihm, wo die Registry zu finden ist. Und die Config vom zweiten Server sieht analog aus, hat halt hier einen anderen Endpoint als hier. Und hat halt hier den anderen Namen, der Rest ist identisch. Dann habe ich die Client-Config, ist weiterhin minimal. Ich muss ihm nur sagen, wo er den Dings finden kann, die Registry finden kann. Und dann habe ich noch die Config für die Registry, die hat auch nichts Spannendes. Ist genauso gleich wie vorher. Hier die Endpoints, wo sie zu erreichen ist, hier die Verzeichnis zum Arbeiten und so weiter. So. Dann starte ich jetzt mal die Registry. Achso, die Implementierung wollte ich noch zeigen. Entschuldigung. Die Implementierung für einen Server, die ist total billig. Der sagt einfach, also ist wie bisher, hat sich nichts geändert. Er sagt einfach, hier ein Object Adapter, der so heißen soll. Und aus der Config weiß jetzt die Laufzeitumgebung, aha, Replication Group so und so und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser Server ist vor allem, Server 1 und Server 2 sind in meinem Fall einfach die Implementierung identisch. Und der Client, der ändert sich dahingehend, dass er jetzt einfach hier die Replication Group angibt, anstatt einen Objektadapter. Und sich das alles auflösen lässt von der Registry. Okay. Hasgrid Registry. Config Registry, so jetzt läuft die Registry. Dann starte ich jetzt, Moment, ich starte mal da unten die zwei Schlupp. So, also hier, ich bin jetzt hier unten, starte ich jetzt den ersten Server. Config ist gleich Config Server 1, zack, das ist der ab. Und dann starte ich hier den zweiten Server. Config Server 2 und schalte hier den Client. Was? Moment. Ah, Scheiße. Was? Moment. Entschuldigung. Registry starten, Server 1 starten, Server 2 starten, Client, genau, foo, jetzt mache ich hier den dicht, foo, super. Das gleiche Spielchen wie vorher, nur jetzt wird es in der Registry aufgelöst und nicht clientseitig. Der Client braucht, wie gesagt, bisher wieder nur den Namen von dem Objekt und den Namen von der Replication Group und ist fertig. Okay, das war die Replication Group. So, und jetzt setze ich nochmal einen drauf. Jetzt kommt das sogenannte IceGrid. Das ist was ziemlich Cooles. Auch wenn es mit XML verseucht ist. So. Und zwar, um was geht es jetzt? Man hat das Problem, ich habe jetzt irgendwie irgendeinen Service, der ist verteilt. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 5 oder 6 Kisten, die da jetzt rumlaufen und den Service anbieten. So, und jetzt kommt irgendwie eine neue Kiste dazu oder eine andere geht weg und ich muss das alles maintainen und verwalten und so weiter. Und das ist alles voll der Stress. Vor allem, wenn es nicht nur eine Applikation ist, sondern 10, 15 verschiedene oder was weiß ich. Und dazu gibt es IceGrid. In IceGrid definiere ich meine Applikation in einer XML-Datei. Ah, super. Gerne. Okay, also zurück zu Lück quasi. Wie gesagt, ich beschreibe jetzt meine Applikation in diese XML-Datei. Und die sieht folgendermaßen aus. Erstmal so ein lustiges IceGrid-Pad, keine Ahnung. Dann sage ich, okay, ich habe jetzt eine Application, die heißt in meinem Fall Apple. Kann man beliebigen Namen vergeben. Dann sage ich, okay, meine Application besteht jetzt aus einer Menge von Nodes. Node ist nicht zu verwechseln mit einem Computer. Node kann den Computer wechseln. Node ist einfach nur eine logische Einheit, ein Teil von meiner verteilten Applikation. In meinem Beispiel habe ich nur eine einzige Node, der heißt auch Node. Kann man jetzt beliebige Namen vergeben. So. Und dann, jede Node beherbergt jetzt eine Menge von Servern. In meinem Fall ist es genau einer, der heißt auch Server. Und dann gebe ich an, welches Executable dazu gehört. Dann sage ich Activation on Demand, das ist hier eine Option, die kann ich einschalten. Dann wird der Server gestartet, wenn er zum ersten Mal benötigt wird, automatisch. Ansonsten muss ich ihn halt von Hand starten. Dann sage ich, zu diesem Server gehört ein Adapter, das ist der Service Adapter, Register Process, damit er sich anmeldet und hier seine Endpoints kann ich einstellen. Und ich kann jetzt beliebig Zeugs noch hinzukonfigurieren, alles was ich bisher in die Config packen konnte, kann ich jetzt hier in die XML-Datei mit angeben. So, und dann die Server-Implementierung, mal kurz angucken, die hat sich nicht geändert, die ist weiterhin identisch, für den juckt es nicht, ob er jetzt in einem Grid läuft oder nicht. Die Client-Implementierung hat sich dahingehend geändert, dass der Adapter anders heißt. Dieses Grid macht nämlich solche komischen Adapternamen, das ist der Name vom Server und das ist der Name von Adapter, den ich in dieser XML-Config angegeben habe. Ansonsten ändert sich an dieser Stelle auch nichts. Die Configs, es gibt die Config für die Registry, die ist weiterhin identisch wie bisher. Hier den Endpoint, die anderen Endpoints, die nicht so wichtig sind. Hier ist sein Verzeichnis, in dem man rumfroschen kann. Dann gibt es jetzt eine Config für eine Node, das ist jetzt neu. Ich sage, okay, hör zu, du heißt Node, das ist der Name, den ich in diese XML-Datei angegeben habe. Weil unter dem Namen meldet er sich auch an. Und zwar meldet er sich an, hier, bei dem da. Das ist dieser Namensdienst. Und ich sage ihm noch, welche Endpoints er verwenden soll. Wenn ich den Port weglasse, habe ich vergessen zu sagen, nimmt er halt den ersten freien, den er findet, den er gut findet. Okay. Die Server-Config hat sich auch nicht geändert. Ich habe hier weiterhin die gleiche Späße wie bisher. So, kurz gucken, wie dieser Scheißebau hier. Genau, ich muss jetzt Folgendes starten. Ich starte als erstes die Registry. Ah, hier ist eh ein Tippfehler, egal. Ich starte als allererstes die Registry. Das mache ich mal sauber, habe ich das schon gemacht? Man weiß nie. So, ich starte als allererstes die IceGrid Registry. So, zack, jetzt läuft die. Dann starte ich als nächstes, man soll in das richtige Verzeichnis gehen. So. Dann starte ich als nächstes den sogenannten IceGrid Admin. Der muss nur wissen, wo die Registry findet, deswegen gebe ich ihm mal die Config vom Client, weil da steht es drin. Und dieser IceGrid Admin, der erlaubt mir jetzt, warte, den muss ich mal ein bisschen hervorheben hier, so, der erlaubt mir, Zugriff auf dieses Grid. Dazu gibt es eine Menge von Funktionen, die der anbietet. Hier ein ganzes Sack voll. Die wichtigsten gehe ich jetzt mal ein bisschen durch. Als allererstes kann ich hier Application Add und hier der Name von meiner XML-Datei. Zack. Jetzt hat er diese XML-Beschreibung, ist er durchgegangen und hat das ganze Zeugs angemeldet bei der beim Grid. So, und jetzt kann ich hier Server List machen und sehe, das ist dieser eine Server, der in dieser Registry, in dieser Beschreibung drinsteht, dass es den geben soll. Ich kann auch Node List machen und sehe, aha, diesen einen Node da gibt es in dieser Applikation. So, dann kann ich zum Beispiel hier explizit sagen, Server Start und den Namen von dem Server angeben. Dann sagt er aber noch, okay, den Node gibt es noch nicht. Ich muss nämlich noch den Node starten vorher. Habe ich ja noch nicht gemacht. Weil in dieser Application XML steht drin, der Server ist bei diesem Node beheimatet. Also muss ich das als erstes mal tun. Also gehe ich jetzt hin, isgrid Node, isconfig ist gleich config Node, starte diesen Node. So, jetzt spiele ich hier nochmal, Server Start, Server, fupp und ist ab. So. Ich nehme mal das Ding hier wieder weg und tue es wieder hier unten links. Hier habe ich es jetzt hingepackt. So, jetzt läuft die Registry, der Node, in dem Node läuft der Server und jetzt starte ich den Client. Und fu, super, ja, übliches Spielchen. So, was ist aber wirklich, also das ist, ich kann euch noch das Dings zeigen, das Activation on Demand, ist ziemlich lustig. Ich beende hier mal alles. Kick dem sein Gedächtnis. Boah, ich hasse es. Nein. Immer wenn ich auf Backspace will, gehe ich auf Pause. Scheiße, ich muss die Taste ausbauen. Können wir mal das Band wechseln? Guter Plan. So, ich habe jetzt mal hier sein Gedächtnis gelöscht, also seine Arbeitsverzeichnisse. Jetzt starte ich die Registry wieder. Starte den Node. Halt, den Node, wo habe ich den? Hier. Und jetzt starte ich sofort den Client, ohne dass ich den Server vorher starte. Und es geht nicht. Ah, stimmt. Oh, danke. Ja. Ich muss natürlich noch die Application anmelden. Jetzt gibt es die Application, vorher gab es sie noch nicht. Und jetzt, zack, gestartet on demand. Und das Tolle ist auch, das sieht man jetzt hier leider nicht, weil ich keinen entsprechenden Output habe, wenn ich den Node beende, wird auch der Server runtergefahren wieder. Außerdem habe ich Möglichkeiten, hier über dieses Programm, ich hole es nochmal hier im Vordergrund. Achso, die Registry läuft ja gerade nicht. So. Application Update zu machen, hier an der Stelle. Hier sieht man es. Kann ich nämlich, wenn jetzt ein neuer Server hinzukommt in das Grid, einfach die XML-Datei dementsprechend anpassen und hier Update sagen. Und on the fly, boop, ist das Ding mit drin im Grid. Ziemlich praktisch. Und alles andere läuft weiter wie bisher. Und wenn er jetzt bei einer Replication Group teilnimmt, zack, wird er einfach mit reingenommen. Fertig. Ziemlich cool. Okay. Gibt es Fragen? Mit meiner Demo-Show bin ich soweit fertig. Praktischer wird es nimmer. Verstanden worden soweit? Gut. Okay. Das waren meine Beispiele. Jetzt gehe ich noch ein bisschen so extra, also was ich so besonders cool fand an ICE. Ich will es ja nicht nur niedermachen, ich finde es auch cool. Auf der einen Seite gibt es die Streams, die sind richtig geil. Man kann sich vom Slice-Compiler mit einer entsprechenden Option, /stream, Helper-Funktion generieren lassen, mit denen man dann ein Objekt, das man so rumliegen hat, in einen Byte-Strom reinmarschallen kann. Also anstatt, dass das Ding nimmt und übers Netzwerk verschickt, was die ICE-Laufzeitumgebung normalerweise tut mit so Objekten, kann er sie mir einfach in so einen Stream reinpacken. Und dann habe ich so einen Byte-Strom und den kann ich abspeichern in die Datei oder in die Datenbank. Oder ich kann es irgendwie über andere Wege jemandem geben und kann so meine Objekte quasi persistieren und von Hand übergeben. Benötigt wird es auch für das sogenannte Dynamic ICE. Das ist ähnlich wie das dynamische Interface für Corba, dass quasi Client und Server miteinander kommunizieren können, ohne dass zur Compile-Zeit dieses Interface klar ist. Dann behauptet der Client einfach, es gibt eine Funktion, die heißt Dingens und packt die Objekte dazu, so gestreamt, also serialisiert, und packt die dazu und der Server packt sie aus und arbeitet damit. Also sind ziemlich cool, die Streams. Leider gibt es die im Python-Mapping nicht, das ist extrem schade. Ja, ist mir auch erst viel später aufgefallen. Dann durfte ich das Ding doch in C++ schreiben. War nicht so lustig. Ja, das sind die Streams. Ziemlich cool. Dann die sogenannten Facetten. Man hat so ein Problem, wenn man mal so einen Dienst hochgezogen hat und die Clients verteilt hat, so ein paar halbe Millionen Downloads überall im Netz verteilt, und jetzt fällt einem auf, naja, man braucht jetzt eine neue Version und jetzt muss man irgendwie alle Clients updaten. Oh, vergiss es, das kann ich nicht machen. Aber irgendwie dieses Versionierungsproblem ist doch irgendwie nicht so einfach zu lösen, weil ich brauche jetzt ja irgendwie ein neues Interface, das muss aber abwärtskompatibel sein und es muss beides möglich sein, dass der Client, der alte, mit dem neuen Server reden kann, aber es muss auch möglich sein, dass ein neuer Client mit dem alten Server reden kann. Und wie kriegt man das alles so genau hin? Und was die anbieten hier, sind die sogenannten Facetten. Das ist quasi, dass ein ISO-Objekt mehrere Interfaces haben kann. Und in Wirklichkeit ist das eine Interface, das wir bisher immer benutzt haben, das Interface mit dem Facettennamen leere String. In Wirklichkeit gibt es nämlich nur Facetten. Und man kann jetzt zu so einem Objekt sagen, hör zu, du hast jetzt hier ein zweites Interface, das heißt jetzt Version Nummer 2. Und jetzt kann der Client, der Version Nummer 2 spricht, sagen zum Server, hör zu, ich habe jetzt hier so ein Proxy-Dingens, also so ein Proxy von dem Objekt, ich will aber jetzt die Facette Version 2 haben. Und dann sagt der Server zu dir, okay, hier hast, und dann können sie reden, Client Version 2 mit Server Version 2. Oder der Server sagt, was, kenne ich nicht, dann ist ein Server von der Version 1, da muss der Client eben den Fallback machen und dieses alte Interface verwenden. Und andersrum, der alte Client, der fragt gar nicht erst nach der Facette Version 2 und kann sowohl mit Server Version 1 als auch Server Version 2 reden. Fertig. Ein bisschen kommt mir das auch so vor wie so die Entschädigung, dass man keine mehrfach, also das, was schade ist, ich hätte es mal gebraucht, ein Objekt kann maximal ein Interface implementieren, nicht zwei. Und irgendwie mit dem ist so ein bisschen der Ausgleich, mit dem kannst du doch so ein bisschen. Okay, das sind die Facetten. Dann, was extrem geil ist, ist SSL-Support, out of the box. Ich muss kaum was machen. Ich muss eventuell Zertifikate erstellen für Client oder für Server oder für beide oder auch nicht. Da muss ich konfigurieren, so was halt so üblicherweise zu einem SSL-Config alles dazugehört. Und dann nehme ich einfach einen Adapter, der einen Endpoint hat, wo anstatt TCP SSL dran steht, und das war's. Und schwupps, habe ich SSL. Ziemlich geil. Dann gibt es noch einen Sack voll Dienste, die alle dabei sind bei der ICE-Distribution, die sehr praktisch sind. Zum einen gibt es den Freeze, ICE-Freeze. Da geht es darum, dass ich zum einen persistente Dictionaries habe. Das heißt, ich habe halt diese Key-Value-Dinger und die sind über Transaktionen und so weiter, das volle Programm, persistiert in der Datenbank. Das ist das eine Teil. Der andere Teil ist, ich kann Objekte, die ich so habe, im Moment gerade, einfach in die Datenbank reinkicken, über dieses Freeze, und dann persistieren lassen. Und irgendwann später wieder rausholen und weiterarbeiten. Dann dieses Glacier. Das ist ein, sie nennen es Glacier 2, also Glacier Firewall. Es geht darum, dass wenn ich jetzt Server und Client irgendwie verteilt habe in ganz anderen Netzen und dazwischen wird irgendwie wild gefiltert und so weiter, habe ich halt das Problem, dass ich nicht für jede Connection, die jetzt für jedes Interface eine andere Connection aufmachen kann, also für jeden Proxy, Entschuldigung, einen anderen Port verwenden kann, weil vielleicht ist nur einer offen oder sowas. Und dann noch dieses NAT-Problem und überhaupt. Und dieses Glacier ist im Endeffekt nichts anderes wie ein ICE-Router, wenn man so will. Er macht Multiplexing, indem er einfach nach außen einen Port verwendet und nach hinten eben beliebige. Macht er Multiplexing und Demultiplexing. Und man kann dort auch mit Username und Passwort und so Zugriffssicherheiten irgendwie einbauen. Dann gibt es den Icebox, den habe ich selber nicht verwendet, aber ich wollte mal erwähnen, weil es klingt ziemlich interessant, ist ein Application Server für Ice-Programme. Dann gibt es den IceStorm. IceStorm ist ein Publisher-Subscriber-System. Es gibt Topics, so Art Mailinglisten, wenn du so willst. Da kannst du dich als Client anmelden und sagen, hierzu, wenn hier irgendwas abgeht, will ich informiert werden, und zwar gepusht. Und dann kannst du als Server zum Beispiel, wenn irgendwas passiert, irgendein Ereignis, dem IceStorm sagen, das und das ist eingetreten. Und schickst es dann in den IceStorm, und der IceStorm schickt es warm an alle Clients, die daran interessiert sind. Damit hast du entkoppelt die Tatsache, wer dir überhaupt zuhört. Also die Tatsache, wer zuhört, wer interessiert ist, hast du abgekoppelt vom Server. Und das ist sehr praktisch. Der Server publisht einfach über dieses Ding und ihm ist wurscht, wer dazu hört. Und dann gibt es noch einen Ice-Patch, den verwenden wir auch. Da geht es einfach, die versuchen da ein bisschen das Problem zu lösen. Du hast ein verteiltes System, du hast jetzt ein neues Binary, musst es irgendwie überall unterbringen. Da gibt es halt diesen Ice-Patch-Dienst, wo du eben Zeugs patchen kannst. Aber irgendwie so richtig, warum jetzt kein R-Sync nimmt, habe ich nicht so richtig verstanden. Okay, das sind so die Dienste. So, das ist alles ganz toll in Ice. Jetzt kommt ein bisschen, was nicht so toll war. Und ehrlich gesagt, ich lasse mich gern aufklären. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie so wahllos Zeugs reden, was nicht stimmt. Ich lasse mich gern aufklären. Aber mir fällt einfach meistens kein Grund ein. Ja, genau. Ist brauchbar, also will ich betonen, ja. Aber ein paar Sachen sind echt komisch. Erstens, warum zum Geier, wenn man bei Null anfängt, nimmt man eine Technologie, die seit 20 Jahren als schlecht bekannt ist, als problematisch bekannt ist. Warum zum Geier verwenden die für die Slices den C-Präprozessor und handeln sich damit alle Probleme ein, die man seitdem kennt? Erstens, ich muss mit if-defs meine Module kapseln. Also if ndef dingens.ice, then, oder nix, dann define dingens.ice. Wenn ich jetzt bei dingens einmal vertippe, kracht's, weil dann tut er das eventuell mehrfach inkludieren. Ich arbeite hier wirklich mit include, so richtig mit Text rein, pasten, so wie früher. Ich fange mir alles ein, was man an Problemen mit zyklischen Abhängigkeiten kennt. Ich muss forward declaraten und so weiter. Nur damit der Slice-Compiler nicht mehrfach über die Datei drüber muss oder so. Und das Tollste ist, ich kann gar nicht vollständig forward declaraten, weil Typen kann ich nicht forward declaraten, ist verboten. Also ich kann mir da ordentlich in den Fuß schießen, ist uns auch passiert. Da macht man halt irgendwelche Pseudomodule, die man halt rauszieht, damit man diese Zyklen irgendwie los hat. Es ist extrem hässlich. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, warum man im Jahr 2000, was Sie angefangen haben, eine Technologie nimmt, die einfach bekannt ist, dass sie diese Probleme hat. Womit man nicht was anderes. Gut, dann zweiter Teil, was ein Slice irgendwie scheiße ist. Es ist case insensitive. Sagte ich nicht Visual Basic? Doch, ich sagte Visual Basic. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so ist. Aber hallo, Mann, du musst die ganze Zeit irgendwelche Wortneuschöpfungen machen. Du kannst nicht schreiben irgendwie, du willst den Graphen übergeben, dann heißt die Klasse oder der Struct heißt Graph und der Parameter, wie heißt der jetzt? The Graph oder so. Ich verstehe das nicht. Also ist halt verboten. Also wenn ich es entschieden hätte, ich hätte gesagt, die Visual Basic programmieren, sind selber schuld, die kriegen halt irgendwelche Escapes rein. Aber alle anderen sollen bitte verschont bleiben von solchen Dingen. Dann, was auch störend ist, es ist irgendwie ziemlich große Namensräume sind schon vorbelegt. Es darf zum Beispiel nichts irgendwas mit Ice heißen. Das ist verboten. Dann darf auch in keinem Typ darf irgendwie PTR oder PRX oder sowas erscheinen. Ist auch alles verboten, weil ist alles reserviert. Dann, was auch irgendwie sehr restriktiv ist, eine Klasse darf nicht so heißen, wie das Modul, das sie umgibt. Also du darfst nicht ein Modul Dingens haben und da ein Struct, das heißt auch Dingens. Das darf man auch nicht. Keine Ahnung warum, man darf es halt nicht. Auch extrem ärgerlich. Bitte? Ja genau, bei den Namensräumen, Unterstriche sind generell verboten. Okay. Okay, also, ich fasse kurz zusammen. Unterstriche sind generell verboten, egal was man tut. Dieses Eis darf nicht am Anfang erscheinen, PX, PTR und so weiter nicht am Ende erscheinen. Und man darf auch Schlüsselworte nicht verwenden, selbst wenn sie groß geschrieben sind. Okay, ist ja eh case insensitive. Aber man kann es umgehen, indem man mit dem Backslash escaped. Dann geht's wieder. Und Eis kann man zulassen, wenn man eine Compile-Option setzt, dass Eis doch erlaubt ist als Name. Alles ein bisschen wild. Dann Metainformation. Oh mein Gott. Also, diese Slice-Datei ist per Definition eine sprach- und plattformunabhängige Beschreibung. Der ideale Platz, um da reinzuschreiben, welche Typen er für ein Mapping nehmen soll. Also, da steht nämlich drin, in Form von Metainformation, hör mal zu, lieber Compiler, falls du in Java, ein Slice-to-Java-Compiler bist, dann hör zu, alle anderen hört mal weg. Also, wenn du diese Sequence übersetzt, nimm kein Array, sondern nimm eine List. Prima. Gehört da rein. Dann andere Arten von Metainformationen. ob synchron oder asynchron, wird auch da reingepackt. Das heißt, ich schreibe jetzt hier davor, wenn ich jetzt auf der Serverseite asynchron arbeiten will, schreibe ich halt davor den Kommentar AMD für Asynchron Method Dispatching und dann steht es da in der Slice drin. Das Allerbeste ist aber, dass diese Metainformationen vererbt werden. Das bedeutet, habe ich einen zweiten Server, der dieses Interface und noch was anderes anbieten soll, dann müssen entweder beide oder keiner asynchron arbeiten. Und das ist extrem ärgerlich. Ist mir passiert in meiner Diplomarbeit, dass jetzt jemand asynchron arbeiten muss, obwohl es für den überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber wird halt lustig vererbt, die Metainformation. Also meiner Meinung nach gehört die Metainformation da komplett raus, weil wenn es sprach- und plattformunabhängig sein soll, dann soll es auch so sein. Und zweitens, wenn schon, dann bitte nicht vererben, weil damit binde ich dir echt alles Mögliche an Fuß. Dann ist C++ Mapping. Also ich habe ja vorwiegend mit C++ gearbeitet. C++ ist ja sowieso schon eine Katastrophe, was Speichermanagement angeht. Man muss ja alles irgendwie von Hand machen. Ist auf der einen Seite super, weil schlank, auf der anderen Seite scheiße, weil man vergisst, hat man Memory Leaks und so weiter. Und das wissen die natürlich auch von Eisen, haben deswegen gedacht, hey, tolle Idee, machen wir Reference Counting. Und zwar Zwang. Alle Dinge, die du erstellst, was Eisen betrifft, sind per Definition Dinge, die mit Reference Counting überwacht werden, also Smart Pointer. Das führt dazu, dass ich Objekte nicht auf dem Stack allokieren darf. Weil wenn ich auf dem Stack allokiere und der Reference Counter am Ende auf 0 ankommt und meint, er muss jetzt Delete aufrufen, dann knallt's. Es ist verboten, Objekte auf dem Stack zu allokieren. Prima, das heißt, es sieht aus wie in Java, überall steht New. Dann, was auch extrem ärgerlich ist, was mir passiert ist, ich habe einen Servant, der macht halt irgendwas und wenn am Ende vorbei ist, muss er noch irgendwas anderes machen. So. Deswegen, ich melde den an bei meinem Adapter und wenn dann durch irgendein Ereignis dieses Wait for Shutdown eben zurückkehrt, weil irgendwie der Communicator beendet wird, dann sollte noch irgendwie was aufräumen. Also ich schreibe nichts ahnend, so Servant Dingens, bla bla, Adapter Add, bla bla, Communicator Wait for Shutdown und danach eben Servant Tidy Up, was weiß ich. So, bumm, knallt. Warum? Keine Ahnung, Debugger anschmeißen, durchgucken. Tja, warum knallt es? Ganz einfach. Der nimmt einfach mein Objekt, auch wenn ich es auf dem Stack anlege, ich muss ihm den Zeiger übergeben, wie dieser Adapter Add will einen Zeiger, ich gebe ihm also den Zeiger, und er macht daraus einfach intern, ohne mir was zu sagen, einen Smart Pointer und fängt an, Reference Counting zu machen. Der Adapter hat jetzt genau eine Referenz. Wenn jetzt der Communicator Shutdown macht, sagt zu allen Adaptern, okay, ihr könnt zumachen. Die Adapter sagen, okay, dann lasse ich mal alle meine Servants los, die ich habe. Lässt die alle los, der Reference Counter wird dekrementiert und es wird Delete aufgerufen. Einfach so. Und auch selbst, wenn ich meinen Servant nicht auf dem Stack anlege, sondern auf dem Heap, habe ich das Problem, dass er nach diesem Wait for Shutdown deleted ist. Nicht mehr existiert. Und wenn ich ihn aufrufe, knallt es. Vielleicht auch nicht. Das heißt, was musst du tun? Du musst nur so einen Smart Pointer, so einen Keep Alive Smart Pointer da rumliegen haben, damit dein Servant-Objekt überlebt. Also die haben es geschafft, die ohnehin schon verkomplizierte Speicherverwaltung in C++ zu verkomplizieren. Finde ich ganz toll. Und sie haben es nicht mal geschafft, also diese Lösung, ja, die ist hier nicht mal vollständig, weil jeder weiß, Reference Counting hat ja so ein bisschen ein Problem mit Zyklen. Und das haben die natürlich auch. Also was gibt's? Du kannst einen Garbage Collector aufrufen, von Hand. Das heißt, irgendwann sagst du, Garbage Collector, mach mal. Ich glaube, ich habe einen Zyklus irgendwo rumliegen. Du kannst aber auch, falls du dir nicht sicher bist, weil wie gesagt, C++ Speicherverwaltung ist kompliziert, kannst du der Laufzeitumgebung auch sagen, hey, mach einen eigenen Thread und starte alle 5 Sekunden von alleine den Garbage Collector. In case needed, oder wie das heißt. Ich habe keine Ahnung, ob das synchronisiert. Ich weiß nicht genau, was sie da treiben. Ich verstehe es nicht, warum sie es überhaupt tun. Aber ja, also hat mich dann doch alles ziemlich an Java erinnert. Und es macht echt, ja, die holen sich alle Probleme da rein, ich weiß nicht. Ja, wer C++ programmiert, weiß, dass er auf seinen Scheiß aufpassen muss. Warum führen die jetzt hier in
das ist ein Gerücht.
Was? Okay, ich formuliere das anders. Wer C++ programmiert, sollte wissen, dass er auf seinen Scheiß selber aufpassen muss. Ich meine, deswegen macht der C++, oder? Und jetzt wird hier zwangsweise so ein Dingens da eingeführt und ein Sack voll Probleme dazu, mit dem kein Mensch rechnet. Und vor allem, dass ich meine Objekte nicht auf dem Stack anlegen darf, das finde ich echt die Höhe. Okay. Ja, ich bin durch mit diesen schlechten Punkten. Es gibt noch weitere, aber teilweise sind sie ein bisschen komplex, wie ich die erklärt habe. Aber so, das sind so die wesentlichen, über die ich gestolpert bin. Ich bin durch mit meinem Vortrag. Zwei Links, ein bisschen mager noch. Mir ist die Zeit ausgegangen. Zero C ist die Firma, wie gesagt, die Eis herstellt. OMG ist die Corba zu verantworten haben. Ein bisschen verwendete Software. Yeah, auf einen muss man insbesondere hinweisen. Sonst ein Techify, wie gesagt, wenn es nicht ganz so buggy wäre. Und diese LaTeX-Beamer-Klassen sind einfach geil. Zack, zack, fertig. Das ist echt cool. Ja, und dann habe ich hier noch so ein Bild geklaut. Das ist Public Domain mittlerweile, das Bild. Ja, das kann sein. Ja, wir gehen nach den Chaos-Seminaren immer zum Parasco. Nö, du, oder? Dann müssen wir gleich gehen. Ja, wer mit will, einfach hinterherlaufen. Dann habt ihr noch Fragen? Fragen? Nix Fragen? Axel kann wieder aufwachen, ich bin fertig. Okay, dann vielen Dank. Tschüss.